Leute haben sich schon immer irgendwie aus Lust auf den Popo gehauen.
Ich habe immer den Passivsticker und bin so, er hat irgendwann betrunken gesagt, er steht total auf Füße. Und ich war so, überhaupt kein Problem.
Steckt doch nicht irgendwas im Arsch, sondern informiert euch bitte davor.
Nur den Bio-Dildo.
Hello und willkommen bei Pauli Hoch 2, dem Podcast mit zwei Frauen und null Filter. Hier wird gefickt, gefüllt und gefailt. Der ehrliche Podcast übers Dating im 21. Jahrhundert. Ich bin Paulita, Pornoregisseurin, Produzentin, Performerin, pansexuell und pervers.
Und ich bin Pauline, Ex-Model, Edit-Business-Unternehmerin, Vice-Industry-Consultant und nicht mehr ganz so frisch geschieden. Wir erzählen, was uns passiert, auf Dates, im Bett und im Kopf.
Pauli? Ja. Wie magst du mein Outfit?
Ich finde es super. Ich finde, du siehst ein bisschen goff aus, aber ich glaube, deshalb hast du es nicht an, oder?
Nee, ich dachte, ich bringe uns heute das Thema BDSM und ich dachte, ich ziehe mich halt für die Occasion an und habe wieder dieses Latexkleid angezogen, was ich echt sehr lange nicht mehr angezogen hatte. Mir ist jetzt schon richtig heiß. Du hast aber auch Latexkostüme, ne?
Ja.
Ziehst du es gerne an?
Aus anderen Gründen als du, glaube ich. Aber ja, ich finde es ein schönes Material. Ich ziehe es einfach so an, weil ich es mag. Mhm. Ich finde es ein gutes Gefühl.
Das heißt, du magst das Gefühl von Latex in deinem Körper?
Ja, ist ein bisschen wie ein Neoprenanzug. Einem ist so angenehm warm.
Ja, genau. Und man könnte meinen, dass das schon kinky ist. Dass du eigentlich, ja, ein Latex-Fetisch heißt. Würdest du dich selbst als Latex-Fetischistin sehen? Oder würdest...
Glaube ich nicht.
Ne?
Oft genug ziehe ich es nicht an.
Okay. Aber du genießt das, wenn du in Latex bist.
Ja, ich finde es angenehm.
Wie ist es denn generell für dich? Würdest du dich selbst als ein kinky Mensch bezeichnen oder denkst du, ich bin Vanilla? Wie siehst du dich selbst? So, was ist dein Selbstverständnis?
Ich sage immer, ich bin die most vanilla person in Porn.
Was aber ja irgendwie schon mal eine hohe, so, ne, the bar is high. So, wenn du sagst, in der Pornindustrie sind natürlich die meisten Menschen eher, wie soll man sagen, sexerfahrener, kinkerfahrener, kinkaffiner, oder?
Ja.
Und dann so die vanilleste von den kinkiesten zu sein, wäre immer noch vielleicht kinkier als der Durchschnitt?
Wenn man es so sieht, hast du vielleicht recht. Vielleicht hinkt mein Argument.
Ich glaube, wir gehen einen Schritt zurück. Ich glaube, die meisten Leute, die uns zuhören, wissen schon, was BDSM ist. Aber nichtsdestotrotz lohnt sich das vielleicht kurz als Erinnerung, sich das vor Augen zu führen. Und zwar ist BDSM ein Akronym. Es steht für Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism, also auf Deutsch, Fesselung, Dominanz, Unterwerfung, Schmerz als Lust. Und der Begriff selbst wurde erst Mitte des 20. Jahrhunderts, also gar nicht so lange her, geprägt. Aber die Praktiken an sich sind uralt. Also das Verständnis davon, dass man sagt, okay, das sind jetzt diese Praxen und wir benennen das, ist relativ modern. Aber ey, die Leute haben sich schon immer irgendwie aus Lust auf den Popo gehauen, weißt du?
Ja, und auch in verschiedensten Kulturen mit Fesseln gearbeitet.
Genau.
Shibari gibt es bestimmt auch nicht erst seit 10 Jahren.
Ja, genau. Nee, haben wir auch nicht hier in Berliner Studios erfunden. Genau, die Geschichte ist so, dass es wohl anscheinend in manchen der frühesten Texten der Menschheit, also zum Beispiel im Kamasutra und bei griechischen und römischen Schriftstellern, kommen diese Praxen von Dominanz, Unterwerfung und Fesselung vor. Die modernen Begriffe Sadismus und Masochismus kommen von zwei konkreten Personen, hat man bestimmt schon mal gehört, dem Marquis de Sade, das ist 18. Jahrhundert in Frankreich. Ich weiß nicht, hast du schon mal was gelesen von ihm?
Nein.
Das ist ja so richtig hardcore, ne? Ich dachte immer so, haha, aber wenn man sich die Texte, die Originaltexte sieht, das ist so richtig pervers, aber im Sinne von, also da geht's wirklich um so mentale, ja, also es geht nicht nur um Schmerz, sondern wirklich auch...
Mindgames.
Ja, so Mindgames und so. Es ist schon, also ich würde sagen, Profiliga BDSM, so. Und dann gibt es den Leopold von Sacher-Masoch, das ist 19. Jahrhundert, Österreich. Genau, und daher die Begriffe Sadism, Masochism. Und die moderne BDSM-Subkultur entstand aber vor allem in den 70er Jahren aus der schwulen Leder- und Biker-Community in den USA.
Mhm.
Genau, da, also diese ganze Ästhetik sozusagen, glaube ich, die wir heute viel mehr kennen, die heute viel mehr mainstreamiger ist, durch Künstler wie Tom of Finland. Und ich glaube, wir haben das einfach sehr oft in Filmen und so gesehen. Und mittlerweile kennen wir das, aber es war damals schon so nischig.
Ist ja teilweise auch wie ein Kostüm. Wenn Touristen nach Berlin kommen und das erste Mal in einen Sexclub gehen, ja, kaufen die sich was aus Latex, um dazuzugehören. Einfach, weil sie es kennen von irgendwoher und nicht, weil sie das wirklich fühlen oder benutzen.
Ja, stimmt. Nicht, was sie sich damit identifizieren, sondern es ist wirklich so ein Kostüm, wie du sagst. Ja. Ne? Eigentlich ist es wahrscheinlich witzig. Ich frage mich, ob man jetzt mittlerweile im Kostümlein, weißt du hast so The Clown, die, weiß ich nicht, Schneewittchen und dann so Berghain-Leder.
12 Stunden Berghain-Gast, einfach eine Harness und eine kleine Unterhose.
Irgendwie schon, ne? Ja, ist schon witzig. Naja, auf jeden Fall, genau, wie das auch so mainstreamiger wurde, war das so, dass in den 80ern und 90ern viele KünstlerInnen, wie die kennen wir wirklich alle, Madonna, Eurythmics, genau diese Ästhetik irgendwie benutzt haben. Ich weiß gar nicht, ob sie unbedingt das als irgendwie, ob damit irgendwie unbedingt man eine Normalisierung davon angestrebt hat, aber es war einfach, die haben sich, die sind einfach bedient und die Leute haben es auch cool gefunden. Und genau, so ist es halt eben in das Mainstream gekommen. Und man muss aber sagen, dass das Internet natürlich die ganze Community krass verändert hat. So, gut, so wie das ganze Leben von allem. Aber durch das Internet kann man sich ja viel anonymer und einfacher vernetzen mit anderen Menschen. Und es gibt mittlerweile ja sehr viele Apps, ne? FetLife zum Beispiel, aber auch viele andere, wo man explizit eben wenn man als kinkier Mensch sich da irgendwie mit anderen kinky Menschen vernetzen und wo man in Foren darüber spricht und wo man auch Veranstaltungen irgendwie auflistet und so. Genau, bist du auf FetLife?
Ich hatte tatsächlich mal einen Account.
Warum?
Ich habe ein bisschen geflirtet mit jemandem über Instagram und er meinte, da musst du doch eigentlich mal einen Account machen. Habe ich gemacht, ein Foto hochgeladen, eine Konversation gehabt und meinen Account wieder gelöscht. Okay. Ich glaube, es ist nicht meine Plattform.
Ne, wie war denn die Konversation?
Weird. Ich kann es gar nicht genau sagen, was da passiert ist, aber was nicht in meinem persönlichen sexuellen Rahmen passt.
Okay, ja, verstehe. Ja, muss auch nicht für alle. Es ist auch total wichtig zu unterscheiden zwischen Fantasie und Praxis, ne? Weil ich glaube, okay, du hast nicht mal viel die Fantasien über diese Dynamiken, nehme ich an, genau. Und aber viele Menschen tun diese Fantasien haben. Also es gibt wohl Studien, die geprüft haben, dass fast 69% der meisten Menschen BDSM-Fantasien haben. Aber das heißt nicht, dass sie alle aktiv das wirklich in ihrem Leben angehen, ausleben wollen. So, du kannst irgendwie in deinen Kopf oder eben auch in Pornos, ne, bestimmten, was auch immer für Szenarien und so weiter genießen und irgendwie dazu masturbieren oder das eben als Teil deiner Sexualität schon erleben, aber eben nur in diesem, ich sag jetzt mal, ja, Fantasie Rahmen.
Das kann ich mir voll gut vorstellen, weil es hat ja auch sehr viel mit Dominanz zu tun oft. Mhm. Und es ist ja einfach auch oft der Fall, dass Männer davon Fantasien haben, dass sie dominiert werden und sich aber schämen, sowas auszuleben, weil sie denken, sie müssen auf jeden Fall immer, egal was kommt, der dominante Part sein selber.
Ich sage ja oft, Sexualität ist eigentlich ein Superpower, weil du kannst bestimmte Themen, sogar Ängste, die dich beschäftigen, auf eine andere Art und Weise verarbeiten und so auch wieder Macht darüber gewinnen. Und zum Beispiel, also an dem Beispiel, so Männer müssen immer liefern, dominieren, genau wissen, wo es lang geht. Und das macht natürlich einen Druck. Und dann kannst du in einem sexuellen Kontext eben genau von diesem Druck loslassen und einfach selbst loslassen und die Kontrolle übergeben an jemand anderem.
So wie bei Financial Domination zum Beispiel. Männer, die viel Geld verdienen oder Geld verdienen und der Provider sind, die sich plötzlich darüber dominieren lassen, dass sie das Geld haben, finde ich einen wahnsinnig spannenden Fetisch immer.
Mega spannend. Hast du es mal gemacht?
Nee, leider nicht, aber sollte ich mir ernsthaft mal überlegen.
Ey, ich finde das super spannend. Ich habe es nie so richtig verstanden, muss ich sagen. Aber dann, weil ich dachte so, was, man gibt die Kreditkarte, aber gibt es dann, also wo sind da die Grenzen und so weiter? Ich habe es nicht so ganz gecheckt, wie es praktisch geht.
Ich glaube, es gibt keine Grenzen, oder?
Ich glaube, es ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Hängt davon ab, wie viel Kredit man auf der Kreditkarte hat. Aber ich habe das einmal selbst erfahren auf der anderen Seite. Und zwar, also nicht so ganz, aber dieses, dieses einfach so mit Geld rumschmeißen. Ich hatte mal ein Date und der kannte diese ganze Szene nicht so richtig, aber der war neugierig. Und aus irgendwelchen Gründen, es hat so gepasst, dass wir beide nach London gegangen sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt zu so einer Party, willst du mitkommen? Und er war so, ja, aber ich wusste gar nicht, ich würde schon gerne mitkommen, weiß gar nicht, was ich anziehen würde. Und dann war ich so, ja, hol dir einfach ein paar Boots und Lederhose oder was auch immer, bla bla. Und dann war er im Laden, er hat mich gefragt, ja, soll ich die oder die Boots kaufen? Und dann war ich so, und er so, ja, die sind schon teurer. Und dann war ich so, ach, kauf die teuren, ich mach dir einen PayPal. Und ich habe ihm einfach so das Geld überwiesen. Ich weiß jetzt nicht so viel Geld, ne? Aber dieses Gefühl, es ist schon interessant. Es ist eben gleichzeitig so ein Loslassen, aber du bist ja, es ist so wie so ein, es ist eigentlich wie so ein Power-Bottom-Situation, weil du hast dann schon, du gibst dann schon und hast irgendwie die Kontrolle und hast irgendwie eine Macht. I don't know. Es macht was mit einem. Es ist lustig.
Kann ich mir vorstellen. Kennst du beim Christopher Street Day diese Sticker, wo aktiv-passiv draufsteht?
Nee.
Und du kannst dich für einen entscheiden oder beides und lustig. Kannst es auf dich draufkleben.
Ja.
Und ich finde das irgendwie total schön, dass in dem Rahmen man auf beides stolz ist, ja. Durch diese Sticker.
Ja, stimmt.
Ich habe immer den Passiv-Sticker und bin so, und aber es ist auch irgendwie nicht schlimm, ja. Sich dazu dann...
Nee, zu bekennen, ja. Und das offen zu feiern. Ja, ja, voll. Und das ist aber bezogen jetzt auf, ja, schon auf die Dynamik beim Sex, oder?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Weil bei den Schwulen, ob man ne Bottom oder Top ist, heißt eigentlich, wer penetriert.
Ja.
Ja, okay.
Und ich glaube, sie haben es auf aktiv-passiv gemacht, damit es für all gender...
Okay, inklusiv ist. Ja, ja, das macht Sinn. Ja, ja, nee, ist schön. Naja, auf jeden Fall eine wichtige, weil genau, ich glaube, es wird ja von dieser mehr nischigen oder mehr, ja, sagen Anführungsstrichen, nicht allgemein normal gesehene Sexualpraxis ist es mittlerweile viel präsenter. Und ich glaube, viele Menschen tun solche Praxen irgendwie oder haben Spaß damit im Bettzimmer und bekennen sich, oder was heißt bekennen sich, aber fühlen sich jetzt nicht unbedingt so identitätsmäßig, als ich bin jetzt ein BDSMler und ich gehöre jetzt zu einer Community oder so. Aber ich finde wichtig, dass man dass man darüber offen spricht, weil die Vorurteile gibt es ja immer noch.
Ja.
Und ich finde, ein sehr großes Vorurteil, den es gibt, ist, dass Menschen denken, Leute, die auf solchen Praxen stehen, sind psychisch nicht gesund oder es kommt von Traumata oder so. Und deswegen finde ich super wichtig zu sagen, das stimmt nicht. Also Leute, die BDSM-Praxen genießen, sind nicht kranker. Im Gegenteil, die sind durchschnittlich tatsächlich psychisch gesünder. Also eine große australische Studie mit 19.000 Befragten hat gezeigt, dass BDSM stark korreliert mit aktivem Sexualleben und sexueller Neugier, aber kaum oder gar nicht mit den pathologischen Annahmen, die eben damit oft verbunden werden, zum Beispiel Trauma oder psychische Störungen. Menschen, die BDSM praktizieren, sind laut Studien weniger gestresst, sicherer in ihren Beziehungen und kommunikativer im Bett.
Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formuliere, ohne jemanden zu offenden, weil ich will natürlich niemanden offenden. Wenn man BDSM-Sex hat, hat man nur BDSM-Sex oder hat man auch anderen Sex?
Ich finde, das ist eine super Frage und ich glaube, meistens hat man beides. Also ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Menschen, die wirklich nur BDSM-Sex haben. Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel asexuell sind. Das heißt, die haben keinen Sex oder kein Bedürfnis nach Sex, aber die genießen BDSM-Praxen. Das heißt, es gibt so einen fließenden Übergang, finde ich. Bei manchen Leuten ist BDSM wirklich so ganz strikt, ja, dieses Game oder ne, diese Rollenspiele oder diese Situationen, die sie stagen und ausleben, und aber hat keinen Sex im Sinne von, okay, es gibt keine Penetration oder vielleicht werden Genitalien nicht involviert oder, ja, es ist wirklich rein dieses Spielen und dann gibt es halt fließende Übergänge, wo Sex einfach Teil vom Spiel ist und ich war zum Beispiel ja aber oft, oder ich selbst kann, ich sage jetzt mal, Vanilla-Sex haben und sehr genießen und ich liebe Kuschelsex und so intimer, ich sage jetzt mal, ja, kuscheligeren Sex. Und ich kann und mag aber auch irgendwie härteren BDSM. Und eigentlich diese ganze Übergänge dazwischen. So. Und ich kenne das auch von Leuten, manche richtig krass kinky Leute, die eben aber auch mit bestimmten Partnerpartnerinnen auch, sag mal, Anführungsstrichen, ja, vanilla-penetrativen Sex haben.
Ohne Latex-Outfit.
Ohne Latex-Outfit.
Bei BDSM-Sex gibt es auch Praktiken oder viele davon, wo man gar nicht kommt, oder?
Genau.
Ja.
Und zwar eins, also oft hat es sogar damit zu tun, dieses Deprivation, ne, dass man eben edged und dass man die Kontrolle darüber hat, ob der Partner kommt oder nicht kommt.
Ja.
Und dann manchmal ist der Spiel oder der Witz an der Sache, dass man nicht kommen darf, zum Beispiel. Ne? Und dann, oder nicht kommen darf so lange, bis die dominante Person dann sagt, okay, jetzt darfst du oder jetzt komm für mich oder so. Das finde ich total witzig. Kannst du ganz kurz das hier rüber machen? Ich
kann. Ja.
Ah ja, genau, das hatten wir aber schon. Sorry, was wolltest du sagen?
Ich gestehe dir jetzt eine Sache, die mir mal passiert ist bei einem Date.
Jetzt geht's los. Und zwar,
ich habe dir ja schon mal diese Fußriech-Sache aus dem KitKat erzählt und ich finde meine Füße wirklich nicht so schön. Das ist auch der Grund, warum ich immer Socken hier im Bett trage. Aber irgendwie ziehe ich Leute an, die Füße toll finden. Ich weiß nicht genau, warum.
Interessant.
Wir waren zusammen was trinken. Ich kannte den sogar tatsächlich auch schon ein bisschen länger über Bekannte und wir kennen uns schon so. Und das war aber unser erstes mehrdatiges Zusammentreffen. Und wir waren in ein paar Bars und waren so unterwegs. Und er hat irgendwann betrunken gesagt, er steht total auf Füße. Und ich war so, überhaupt kein Problem. Weil ich finde das irgendwie ein Fetisch, den ich denke, einfach bedienen kann. Weil ja für mich ist es null sexuell irgendwie.
Ja.
Und ich saß ihm gegenüber und ich habe meinen Schuh ausgezogen und habe ihn so angeguckt und er war so, nein, nein. In der Bar.
In der Bar?
Ja. Er ist ausgeflippt.
Und
er
dann?
Fand es so toll. Und ich fand das in dem Moment total lustig, Macht über ihn zu haben.
Ja.
Nur damit. Nur meine Socke auszuziehen.
Ja. Aber guck mal, indem dir das Spaß gemacht hat, weil du sagst, dir ist es egal, du bist neutral. Aber stimmt, du bist nicht ganz neutral. Dir hat das Spaß gemacht in dem Moment.
Ja, aber nicht sexuell. Also ich weiß nicht, dadurch, dass wir da in dem Moment keinen Sex hatten, ich weiß nicht, ob ich es im Bett könnte.
Okay.
Aber so in der Bar hat es mir Spaß gemacht. Und es ist auch nicht, dass ich mich drüber lustig mache oder so.
Nee, nee.
Sondern es war interessant.
Ja.
Und wir sind noch weitergegangen in einen Club, der einen Pool hat, nicht das KitKat. Und er war so, deine Fußnägel, die sind so neonfarben und es war so Schwarzlicht am Pool. Und er war so, könntest du die nochmal? Und dann habe ich die so in den Pool gehalten und so. Ich war immer so, nicht anfassen. Nicht anfassen.
Oh, wow.
Also es ging schon so über den ganzen Abend, ehrlich gesagt.
Wie lustig.
Ja.
Totales lustiges Spiel.
Ja, fand ich auch.
Und?
Muss ich jetzt nicht immer machen, aber war eine lustige Erfahrung.
Witzig. Und das ist durchgezogen. Der dürfte deine Füße nicht anfassen.
Irgendwann schon so ein bisschen, aber okay. Ich habe den jetzt nicht mit nach Hause genommen und wir hatten auch keine weiteren Dates, aber
ja. Es
war trotzdem eine Erfahrung, die in die Richtung geht, die ich noch nicht so, habe ich dir noch nie erzählt.
Nee, hast du nicht erzählt.
Ja.
Interessant. Okay, wie ich das, also ohne jetzt dir was vorschreiben zu wollen, natürlich, nee, du entscheidest selbst, wer du bist und was du machst und worauf du stehst, aber ich für mich wäre so, okay, du hast daran Spaß gehabt, auch wenn es nicht sexuell war, es war trotzdem kinky. Und wenn du daraus Spaß hattest, dann hast du schon eine kinky Seite.
Ja, vielleicht. Vielleicht.
Würdest du es nochmal machen?
Ich sage dazu so, ja, wenn das dem Typ gefällt, finde ich das einfach zu bedienen irgendwie.
Ja.
Aber nicht, ist jetzt nicht on top of my mind, was ich machen muss, weil ich da jetzt total doll Bock drauf habe oder das unbedingt nochmal erfahren oder exploren will.
Okay. Gibt es andere fetische Sachen, die du dir irgendwie gut vorstellen könntest oder wo du irgendwann mal darüber nachgedacht hast, oder?
Nicht so wirklich.
Okay.
Vielleicht. Und es ist genauso wie bei dem Fußding, wo ich nicht so merke, in was für eine Richtung das überhaupt geht.
Ja, ich finde, manchmal kommt das, also zum Beispiel mit Latex, ich dachte immer, oh, das muss ja richtig unangenehm sein. Ich dachte, das ist so eher so ein masochistisches, so ein kinkes Ding, dass man irgendwie darauf stehen muss und das aber eigentlich in Anführungsstrichen unangenehm ist. Und dann habe ich das zum ersten Mal angezogen, war so, oh, das fühlt sich total geil an. Und man denkt dann einfach irgendwelche Sachen und ich finde, ich finde es ein tolles Beispiel, dass du einfach eine offene Haltung zu Sachen hast und dann lässt du es auf dich wirken und dann kannst du eben in so einer Situation entscheiden, so, ach, das ist lustig, das macht mir Spaß. Kannst aber auch klar irgendwie deine Grenze haben. Du sagst, okay, ich nehme den Typen jetzt nicht mit nach Hause, aber mach mir hier einen schönen Abend, indem ich ihn dominiere und tease. Aber ich finde, so kann man ja total vieles von sich selbst entdecken. Und eigentlich verpasst man Sachen, wenn man eben diese Abwehrhaltung dagegen hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total.
Ja. Ich glaube, ich wollte dir eine Sache erzählen noch, weil ich fand es so lustig, das allererste Mal, dass ich auf eine Kinky, also BDSM Play Party war. Und zwar war das so, ich war ziemlich jung, nicht jung, aber das ist sehr lange her. Aber genau, ich habe da jemanden kennengelernt und hatte, glaube ich, ein Date mit der Person und die hat dann ziemlich schnell über BDSM gesprochen und ich war ja sowieso sehr neugierig und die hat gefragt, ob ich Bock hätte, ein Date dann beim nächsten Mal bei der Play, es war eine queere BDSM Play Party. Und ich war so, ja, safe, klar. Ich hatte gar keine Ahnung von nichts, wirklich. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorgestellt habe. Ich kann mich nicht so genau erinnern, aber ich glaube, ich hatte nicht so eine richtige Vorstellung, aber ich denke schon irgendwie so ein Bild von Ketten und ja, irgendwie Hardcore, I don't know was.
Ja, viele Leute denken ja auch sofort einfach an Schmerz.
Genau, genau.
Was ja auch nicht sein muss, wie bei dem Fußbeispiel, da hat niemand Schmerzen gehabt.
Eben, oder du weißt ja nicht, ob er seelische Schmerzen dabei hatte. Nein,
wahrscheinlich ein bisschen.
Aber er mochte das. Nee, genau, und dann bin ich halt zu dieser Party gegangen und ich komme rein und ich treffe eine Menge von Leuten und ich schwöre, das sind, glaube ich, die höflichsten Menschen, das ich jemals bei einer Party erlebt habe. Es war wirklich so, du kommst rein und dann so, hi, super nett, ach, bist du hier zum ersten Mal und wie geht's dir und bla bla bla. Und dann so, ach, sorry, saßt du hier gerade, entschuldige bitte und bitteschön und möchtest du und ach, was hast du, was zu trinken. Also es war wirklich so unfassbar nett, weißt du, also viel netter, als ich das jemals erlebt habe und ich war so, oh, interessant, so. Und dann halt eben diese Gespräche, wo ganz klar abgesprochen wurden, so, hey, worauf hast du Bock? Hättest du Bock auf Impact Play? Hast du schon mal gemacht? Wo ist deine Grenze? Sollen wir ja kurz schauen? Bla, bla, bla. Und dann so ganz klar und, wie gesagt, so super höflich irgendwie und liebevoll abgesprochen. Okay, dann machen wir das jetzt so. Okay, dann wollen wir rein. Ja, dann los. Und dann so switch. Und dann haut man sich so richtig irgendwie, ne?
Ja.
Aber ich finde das so genial, weil es zeigt eben, dass sie sich dieses Bewusstmachen vor solchen Sachen und offen darüber kommunizieren, ich finde schon, dass das den Menschen zu besseren Menschen macht.
Also in dem Moment, wo es wirklich um physische Schmerzen geht, sollte man darüber kommunizieren,
absolut,
oder?
Klar, absolut. Naja, nicht nur, eigentlich auch, wenn es nur, in Anführungsstrichen, um diese mentale Spiele geht. Das kann ja auch vieles triggern, ne? Es muss ja nicht, also sagen wir mal so, ich glaube, was du meinst, ist, wenn man sich wirklich wehtun kann, also ja, so, dass es gefährlich ist, safe. Und das, ja, vielleicht sagen wir das ganz klar jetzt, man sollte nichts machen, wenn man sich damit nicht auskennt. Also es, ja, gibt viele BDSM-Praxen, die natürlich tatsächlich gefährlich sind und man muss ein Verständnis von Anatomie haben. Zum Beispiel, wenn man sich schlägt, man muss wissen, wie man schlägt. Also für mich ein klares Beispiel ist, weil ich glaube, dass viele Leute das machen, ist halt dieses am Gesicht, also einfach so eine Klatsche geben, am Gesicht schlagen. Und da muss man zum Beispiel doll aufpassen, dass man nicht am Ohr klatscht. Ja. Weil das kannst du echt wirklich das kaputt machen. Oder am besten, ne, bevor man es macht, man soll es nicht einfach unvermittelt machen. Also sowieso muss man das besprochen haben. Aber sogar in dem Moment, wo man es macht, muss die Person am besten einfach zubeißen. Also ne, nicht keinen offenen Mund haben und einfach bereit sein. Und eben, es muss halt genau auf die richtige Stelle irgendwie kommen. Und das gilt natürlich für den ganzen Körper, ne? Es gibt bestimmte, ne, bei den Nieren, es gibt bestimmte Körperanteile, wo man wirklich nicht schlagen sollte, so. Und das muss man einfach wissen. Und deswegen gibt's ja auch aber tolle Plattformen, Workshops und Menschen, wo man das lernen kann. Also an der Stelle fällt mir ein, wie heißt das? Oh my God, yes? Nee, oh yes, please. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel eine Online-Plattform, das wurde von Menschen hier gemacht in Berlin, wo so AnfängerInnen Workshops zu verschiedenen BDSM-Praxen-Themen gibt und da kann man eben erstmal wissen, okay, wie mache ich was Safes.
Spannend.
Mega spannend, ja, voll. Und eben, für manche Sachen musst du wirklich, ich glaube, ich würde sogar sagen, da reicht jetzt nicht ein Online-Workshop, sondern du solltest wirklich auch zu einer In-Person, zu Workshops und zu ExpertInnen gehen und dir das beibringen lassen.
Man denkt immer,
Sex,
das kann jeder, das ist angeboren, dass Menschen das halt machen,
ja,
aber man kann sich so viel weiterbilden, man kann so viel ausprobieren, man kann so viel lernen.
Ja, ja. Und das ist so schön, weil man kann so viel lernen und man kann dabei so viel von einem selbst lernen. Also ich will nicht sagen, ne, BDSM ist immer therapeutisch und sollte jeder machen, natürlich nicht, aber de facto haben viele von diesen BDSM-Spiele und Praxen schon einen therapeutischen Wert, weißt du, weil, wie gesagt, weil du verarbeitest, ich meine, wir leben alle in Hierarchien, wir leben alle in Machtstrukturen. Wir sind, niemand ist frei davon. Es gibt Hierarchien, ne? In dem Moment, wo du geboren wirst, du hast deine Eltern, die entscheiden für dich, was du zu tun hast und du nicht, oder was für eine Jacke du anziehst im Winter. Und dann ist man in der Arbeit und man hat einen Boss oder man ist selbst Führungskraft. Jede Situation in der Gesellschaft hat eine gewisse Machtstruktur. Und dann sich dessen bewusst zu machen über diese Machtstrukturen und eben offen und in so einem sicheren Rahmen sich damit auseinanderzusetzen, kann einem total viel bringen. Gerade wenn es so spielerisch ist und wenn es das eben auch Spaß und jetzt nicht so als mit gehobenem Finger oder so, aber wenn man ja eben guckt so, okay, was macht das mit mir? Was macht das mit mir, eben Kontrolle abzugeben, bewusst? Was macht das mit mir, Situationen vielleicht zu machen, wo ich bewusst die Kontrolle wiedernehme? Das ist total spannend, finde ich.
Ja, ich glaube, viele Leute haben auch Respekt davor, sowas mit einem Partner auszuprobieren und dann zu merken, das war irgendwie komisch, wie verarbeiten wir das jetzt? Oder man probiert das aus, dann merkt der Partner, das will ich jetzt immer und man selber will das aber irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Ist natürlich auch so ein bisschen Risiko dabei, wie das das Leben verändert. Kann es total positiv machen, kann es halt irgendwie auch schwieriger machen.
Ja, das stimmt. Aber keine Ahnung, ich glaube, es ist so eine persönliche Charakterfrage. Ne? Ich würde ungerne was messen, nur weil es ein Risiko wäre.
Aber ich finde das abenteuerlustig, das wissen wir.
Klar, ich bin sehr abenteuerlustig und sehr risikofreudig. Klar, aber einfach, weil ich das nicht missen möchte. Ne? Aber klar, natürlich, du hast recht. Ich glaube, jeder müsste sich dann für sich selbst überlegen. Ja, aber ich weiß nicht, denkst du nicht, dass wenn man eh so eine Neigung oder wie auch immer das richtig heißt hat, dass es dann schade ist, wenn man das eben nicht mal auslebt und ein ganzes Leben, weil vielleicht merkt man das dann doch irgendwie super spät, keine Ahnung, mit 75, was ja immer noch okay ist, aber dann denkt man sich so, Mann, hätte das, ja, hätte ich früher das ausgelebt, oder?
Klar, ist natürlich besser, wenn man das will, aber ich glaube, man sollte sich trotzdem wegen sowas verlassen, das ist ja FOMO, auch nicht zu irgendwas zwingen.
Nein, zwingen auf keinen Fall, nee, klar. Stimmt, das war ja so bei diesem, als das rauskam, dieses 50 Shades of Grey, ne? Mhm. Hast du das Buch gelesen?
Nee, habe ich auch irgendwie keine Lust drauf. Ich habe aber diesen Film geguckt, 365 Tage, aha, bei Netflix, und ich glaube, das ist ähnlich.
Oh, das habe ich nicht gesehen. Worum geht's da? Auch so eine Geschichte?
Eine Frau gezwungen, 365 Tage mit einem Mann zusammenzuleben und danach darf sie entscheiden, bleibe ich oder gehe ich. Aber sie muss die 365 Tage machen. Reicher Typ, Yacht, Helikopter, und die haben Sex die ganze Zeit. Und okay, sie bleibt.
Und sie bleibt.
Ja.
Aber wie ist es, weil bei 50 Shades of Grey war das so, dass die, also war riesiges, also wahrscheinlich kennen das alle, braucht man kaum sagen, aber es war ein riesiges globales Phänomen. Ich glaube, über 150 Millionen verkaufte Buchexemplare weltweit. Das ist wirklich, also das ist ein krasses Bestseller. Das war wohl das meistverkaufte Taschenbuch aller Zeiten in Großbritannien.
Wow.
Also schon echt, ja, big. Es wurde in 52 Sprachen übersetzt. Und der wirtschaftliche Effekt war messbar. BDSM-Toy-Verkäufe stiegen bis zu 40% in manchen Shops. Und aber die, was auch interessant ist, die Notaufnahmen meldeten mehr Verletzungen durch falsch nachgeahmte Praktiken. Und deswegen, die echte BDSM-Community war dabei überhaupt nicht begeistert, weil das, die Kritik kam eben, dass in diesem Film, ich meine, ist ja, okay, es ist Fiktion, also sowohl im Buch wie im Film, ist natürlich eine Fiktion muss ja, ich meine, bei James Bond wird auch im Actionfilm wird auch nicht gesagt, hier, also sollst du nicht Auto fahren, ne? Dennoch, bei diesem Thema, wo es einfach einen Mangel gibt an Aufklärung und wie man mit solchen Praxen umgeht, die Community war schon verärgert, dass sie da so dargestellt wurde, weil es einfach fahrlässig ist, vielleicht es im Bild zu geben.
Wie ist denn so die Verpackungsbeilage, wenn man so BDSM-Sex-Toys kauft? Steht da drin viel drin oder so?
Gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Ne? Eigentlich sollte das sein. Es sollte bei der Verpackungsbeilage von irgendwelchen BDSM-Toys irgendwie da drin stehen. Okay, das sind so die Grundsatz, Einvernehmen-Regeln, die man einhalten sollte. Das ist, darüber müsste man reden. So sollte man das eben nicht nutzen. Eigentlich müsste das dabei sein. Es gibt, also wiederum bin ich ja dagegen, Sachen extrem zu regulieren. Ich glaube, der Staat muss sich nicht unbedingt mischen. Aber eigentlich, ich finde, es mangelt einfach daran an bessere Aufklärung. So, das ist, also ich meine, ich glaube, es gibt mittlerweile sehr viele Ressourcen. Bei Joy Club gibt es 1000 Millionen Anleitungen. Es gibt unterschiedliche Plattformen und Blogs und Filme und Ressourcen. Aber ich glaube, dass viele Menschen vielleicht nicht unbedingt dazu greifen, aus Scham.
Ich glaube, das hat auch irgendwie immer noch einen monetären Effekt, weil Leute haben immer noch den Vorteil, dass alles Sexuelle irgendwie umsonst verfügbar ist im Internet. Und das ist auch bei sowas, glaube ich, der Fall. Keiner will Geld in die Hand nehmen, irgendwie, wenn es um das Thema geht, was ich gar nicht verstehe. Weil gerade in Deutschland ist ja eigentlich das Mindset so, ey, ich fange ein neues Hobby an, ich gehe erstmal zu Globetrotter, bevor ich das einmal ausprobiert habe, deck mich komplett dazu ein. Und dann plötzlich, dann geht es um sowas, ein Thema BDSM und vielleicht ein Typ, der sich zum ersten Mal auch was in den Arsch steckt. Und dann ist es das cheapste Ding, was sie irgendwo aus dem Kaugummiautomaten gezogen haben. Und das, mehr geben die nicht aus für Sex. Das finde ich absoluten Wahnsinn. Das wäre das Thema, das ist mein Körper. Das ist mir ultra wichtig. Da würde ich eigentlich am meisten Geld reinstecken, oder?
Absolut. Es ist eigentlich eine Katastrophe. Und eben, aber das zeigt eben dieses Nichtschätzen der Sexualität, also das eben, wie du sagst, also ne, für andere Sachen kaufe ich Bio ein, ich informiere mich, keine Ahnung, ich gucke den Testvergleich von bla bla bla.
Mein Kind trägt keine Klamotten aus China, aber ich nehme den Anal Plug, der ungetestet von irgendeiner komischen Seite bestellt ist.
Ja, was wirklich gefährlich sein kann. Ne? Ja. Manche von diesen Toys und so sind tatsächlich nicht mit guten Materialien gemacht und sie sind zum Teil also absurderweise wirklich toxisch. So, ne? Man muss wirklich sich darüber Gedanken machen, was sich man im Arsch reinsteckt.
Ja.
Also alle ZuhörerInnen da draußen, steckt euch nicht irgendwas im Arsch, sondern informiert euch bitte davor.
Nur den Bio-Dildo.
Ganz genau. Am besten lokal gekauft, unterstützt euren lokalen Anbieter.
Ich habe neulich den Sex-Report vom letzten Jahr gelesen und da ging es viel um Masturbieren und da stand 4% der weiblich gelesenen Personen benutzen eine elektrische Zahnbürste als Hilfsmittel. Und ich war so, wer sind diese 4%? Können die nicht 15 Euro in die Hand nehmen, um irgendwie sich ein anständiges Sextoy zu kaufen?
Aber denkst du, vielleicht ist das genau der Kink, eben, dass es nicht ein Sextoy ist, sondern irgendwie, also ich kenne viele Leute, die genau darauf stehen, so Sachen aus dem Haushalt.
Das glaube ich nicht bei 4%. Das ist das Gleiche. Die wollen kein Geld ausgeben, die schämen sich, in den Laden zu gehen, die schämen sich, eine Freundin zu fragen, was benutzen du eigentlich?
Ja.
Und das finde ich voll schade.
Das ist wirklich voll schade.
Und danach putzen sie sich dann die Zähne da auch da. Und ich verstehe es nicht.
Aber ich glaube, man nutzt nicht den Kopf, man nutzt den unteren
Teil,
oder? Ja,
aber trotzdem.
Ja, trotzdem.
Nein.
Ich glaube, viele Leute benutzen auch einfach den Dusch, Dings, oder?
Ja, das ist wieder in Ordnung, finde ich.
Das ist okay für dich?
Ja.
Okay. Du, ich würd die Leute gar nicht schämen wollen, die Zahnbürste
benutzen. Ich auch nicht, aber mir tut es so leid, weil man könnte ja noch ein paar, ich bin mir sicher, die elektrische Zahnbürste ist nicht der beste Gegenstand dafür. Ich habe es jetzt selber noch nicht probiert.
Ich wollte gerade sagen, hast du es probiert? Wir wissen es nicht.
Okay,
du, vielleicht verpassen wir ja gerade was. Vielleicht müssen wir erstmal die Recherche.
Vielleicht haben die 4% recht.
Recht. Okay, wir probieren es mal aus und nächstes Mal reden wir nochmal drüber. Nee, aber ich glaube, was du angesprochen hast, gilt so oder so, egal ob die Zahnbürste gut oder nicht gut ist. Es gibt Leute, die schämen sich immer noch dafür und das verhindert, dass die Leute eben sich gut informieren oder einfach offen darüber sprechen und dann greifen eben die Leute nach Sachen, die wir da nicht gut sind oder kommunizieren nicht richtig mit dem Partner, Partnerin. Und dagegen gibt es jetzt diesen Podcast, wo wir euch alle darüber aufklären, dass ihr es besser machen könnt und sollt, weil ihr habt es verdient. So, also es geht auch, finde ich, es ist wie bei Pornos, ne? Wenn Leute Pornos umsonst konsumieren auf irgendwelche fragwürdigen Plattformen. Und ich denke mir so, ey, das ist doch, wie du gerade gesagt hast, das ist doch deine Sexualität, das ist auch ein wichtiger Teil von dir, gönn dir mal was. Weißt du, genauso wie du dir auch mal irgendwie, ne, keine Ahnung, ein gutes Konzertticket mal gönnst oder Film oder eben Essen, dann gönn dir mal ein guter Porno und zahl halt ruhig für, weil you're worth it, so, weißt du?
Ja. Am Ende ist auch, was ist unangenehmer, zusammen mit der Partnerin sich jetzt mal die Scham geben und sich so ein Video, wie geht das eigentlich, angucken oder es ausprobieren und es total verkacken und sich dann dafür für immer schämen.
Und dann also, im Krankenhaus irgendwie das dem Arzt erklären zu müssen.
Dann doch lieber vielleicht einmal angucken, wie es geht oder die Packungsbeilage lesen.
Auf jeden Fall. Und ich finde ja auch wichtig zu erwähnen, dass von dieser BDSM-Kultur man total vieles lernen kann, nicht nur um diese konkreten BDSM-Sex-Praktiken, aber einfach generell fürs Leben. Also wie wir gesehen haben, ne, Leute, die eben in dieser Kultur drin sind, die kommunizieren besser, die sind höflicher zum Teil, die haben ein erfüllteres Sexleben und das heißt nicht, dass man eben diese BDSM machen muss, aber man kann diese Learnings halt für sich nehmen, diese Einvernehmen, Konsent, ne, das ist es bewusst, sich zu entscheiden, bewusst und offen mit dem Partner, Partnerin zu kommunizieren. Aftercare ist so auch so ein Konzept von der BDSM-Community, dass man, nachdem man irgendwie eine intensive Erfahrung gemacht hat, und okay, bei BDSM geht es um intensive Sexerfahrung, aber das kann man auf alles Mögliche übertragen, finde ich, dass man danach sich die Zeit nimmt zu fragen, hey, wie geht's dir damit jetzt, wie geht's mir damit jetzt, und dass man irgendwie guckt, dass man sich Zuneigung und ja, liebevoll miteinander umgeht nach sowas.
Ja.
Ich finde, das war jetzt richtig aufklärerisch, die Folge, oder? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich besser aufgeklärt? Hast du vielleicht ein bisschen mehr Neugier?
Ich habe irgendwie ein bisschen gemerkt, vielleicht ist das auch ein bisschen Entschuldigung und Charme von mir, mal zu sagen, ich bin die most vanilla Person in der Adult Industry.
Hm.
Ich bin immer noch nicht absolut kinky und ich bin auch nicht in der BDSM-Community, aber vielleicht sollte ich mich trotzdem einfach davon nicht so abgrenzen mit Worten.
Ich finde,
why?
Ja, yeah, why?
Und vielleicht sollte ich diese Fußsache einfach ein bisschen weiter exploren, wenn das so interessant an meinem Körper ist, Füße.
Ich finde, du hast schöne Füße.
Ja.
Du zeigst sie mal ungern. Aber das macht es noch spannender.
Ja, ich verstecke sie noch ein bisschen vor den Zuhörern.
Ich freue mich, was in den nächsten Staffeln alles noch
passiert.
Mit Füßen passiert.
Shoutout an Naturally Naughty. Du magst Ingwertee? Dann kennst du das warme Kribbeln ja schon. Aber da geht noch mehr. Naturally Naughty bringt natürliche Intensität auf Ingwerbasis, entwickelt von ApothekerInnen sowie BDSM- und Tantra-ExpertInnen. Weniger Chemie, mehr Feuer. Mit Pauli 2 bekommst du 20% Rabatt auf alles.
Das war Pauli hoch 2. Dein wöchentlicher Reality-Check für Herz, Höschen und Hirn. Wenn du uns schreiben willst, Lob, Kritik oder einfach die Geschichte von deinem schlimmsten Dreier, findest du uns auf Instagram unter @paulihoch2. Wir lesen alles. Wirklich. Alles. Leider.
Du willst mehr? Dann abonniere uns, gib uns eine Bewertung oder schick uns weiter an Leute, bei denen du nie wusstest, ob es ein Date oder nur Networking war. Wir sind zurück in deiner Ohrmuschel übernächste Woche. Bis dahin, swipe mit Verstand, küsst mit Zunge und ghostet bitte niemanden. Eure Paulis.
Produktion Studio 36. Danke an Nike Wessel fürs Mitdenken, Mitfühlen und Mitlachen.
Aufgenommen im Provokateur Hotel Berlin. Der einzige Ort, an dem wir wirklich zur Ruhe kommen.
Danke an unseren Sponsor Naturally Naughty. Endlich Ingwer auch im Bett. Der Hit für die Klit. Und vieles mehr.
Und ein großes Shoutout an alle, die sich immer noch trauen, mit uns auf Dates zu gehen. Ihr wisst genau, worauf ihr euch einlasst und trotzdem bleibt ihr dabei. Hut ab,